Ja, das war bei mir relativ schnell klar. Dass es eine Bassstimme ist, ich bin relativ spät zum Singen gekommen. Ich komme aus einer Sängerfamilie, aber wie das so ist mit Sängern zu Hause, irgendwann hat man keine Lust mehr auf Singen. Und ich habe als ganz hoher Knabensopran, die Königinnenarien gingen ganz gut und ja, es war richtig hoch. Tenorarien, so ein bisschen rudimentär, aber mein Vater, der Gesangslehrer ist immer noch, der hat mich damals einfach so zum Spaß da einfach begleitet und wir haben ein paar Sachen irgendwie zusammen gesungen. Das war eigentlich ganz lustig. Aber irgendwann wurde es mir dann einfach zu viel mit dem Singen zu Hause und dann ist die Stimme aber auch im Laufe des Stimmbruchs ziemlich umgeschlagen, also von hohem Sopran zu tiefem Bass. Das ist aber ganz typisch. Also das passiert ganz oft mit hohen Sopran, Knabensopränen, die werden dann schnell ganz tief. Das ist wirklich interessant, weil das so ins Gegenteil umschlägt. Ja,
ja, auch wahrscheinlich ein ganz anderes Gefühl dann plötzlich so in der Tiefe rumzu
Ja,
sich
Gott
zu
sei Dank
bewegen.
blieb mir dieses Stimmwegbrechen, glaube ich, relativ erspart. Insofern war es für mich vom Gefühl her relativ schnell klar, dass es eine Bassstimme ist. Also ich habe, wie gesagt, spät angefangen. Ich habe erst Musikpädagogik mit Hauptfach Klavier studiert in Essen und hatte da aber Pflichtfachunterricht Gesang und musste dann erst wieder singen und musste in den Hochschulchor und so. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt auch noch singen und dazu. Ich hatte eigentlich ganz andere Pläne mit Musik machen. Aber ja, wie das dann so der Zufall wollte, bin ich bei einer Schülerin von meinem Vater im Unterricht gelandet und die sagt, jetzt stell dich nicht so an, das wird jetzt mal gemacht. Und ich habe gesagt, ja, Silke, können wir nicht irgendwie einfach mal einen Kaffee trinken gehen und wir lassen es irgendwie sein vom Gesangsunterricht, du schreibst mich einfach auf. Und dann sagt sie, nee, wir probieren das jetzt mal aus. Das bin ich jetzt deinem Vater quasi schuldig. Und dann hat mir das doch relativ schnell mehr Spaß gemacht. Also ich musste in den Hochschulchor, dann war das erste Projekt damals in Essen, war Schöpfung von Haydn und dann habe ich gemerkt, ja, die Stimme irgendwie, da lässt sich doch was rausholen irgendwie. Ich habe da schon irgendwie einen besonderen Zugang zu und irgendwie habe ich dann doch gemerkt, vielleicht habe ich auch was vermisst in den letzten Jahren, wo ich dann so vom Singen so bewusst Abstand genommen habe. Und da war ich dann auch schon Anfang 20. Ja, für Bässe ist das jetzt nicht so super spät, aber als Frau wäre das schon höchste Eisenbahn gewesen, da endlich quasi in staatlicher zu kommen.
Ja, sehr schön. Und jetzt singen Sie im Ensemble der Oper Köln seit 2014-15. Davor waren Sie auch im Opernstudio und jetzt liefern Sie in Mozarts Idomeneo die tiefe Stimme einem ganz wichtigen Moment. Denn Gott Neptun spricht, um ein Problem zu lösen, das er letztendlich geschaffen hat. Soll ich erzählen oder erzählen Sie?
Ja, also ich kläre ja die Situation quasi auf wie ein Gewitter. Genau. Es gibt einen Donner und plötzlich kommt dann dieses tolle Bläserquintett dazu und das ist eine total schöne Stelle. Ich ändere das Schicksal quasi, indem ich sage, dass Idomeneo abtreten soll als König und seinen Sohn auf den Thron setzen soll, der dann wiederum Ilia heiraten soll als seine Frau. Elektra geht zurück nach zu Agamemnon, zu ihrem Vater, genau.
Der nicht mehr lebt. Ja, vielleicht ganz kurz erzählt, die Tragödie Idomene von Mozart setzt bei der bekannten antiken Sage des Trojanischen Krieges an. Der Kreta-König Idomeneo hat daran teilgenommen, segelt gerade nach Hause, aber kurz vor dem Ziel hat eben Gott Neptun einen Meeressturm entfesselt, der ihn droht untergehen zu lassen und Idomeneo in seiner Verzweiflung schwört, Gott Neptun das zu opfern, was ihm als erstes am Strand entgegenkommt, wenn er dem Sturm entkommt und Neptun ihn zurückpfeift und wer kommt dann ihm als Erster entgegen.
Er trifft seinen Sohn, der Sohn erkennt ihn nicht, ganz tragisch, aber er gibt sich dann irgendwann zu erkennen als sein Vater und er flieht, um eben seinem Schicksal auszuweichen.
Mit welchen Worten zieht sich der Neptun aus der Affäre? Sie sagten schon, ein schönes Bläserquintett ist dabei?
Ja, die Liebe hat gesiegt, ist der erste Satz. Genau, Idomeneo wird seiner Last enthoben, so würde ich es übersetzen, wenn er seinen Sohn auf den Thron setzt. Ja, im Prinzip ist das die entscheidende Wendung im Schicksal, ja, dass eben der Sohn nicht geopfert wird, sondern plötzlich noch zum König wird.
Ja, diese Sturmschwur-Opfergeschichte ist ja nur das äußere Tableau für zwei Liebesgeschichten, muss man an der Stelle anfügen. Die von Sohn Idamante, der liebt nämlich die erbeutete trojanische Königstochter Ilia, aber auch, wie Sie gesagt haben, Elektra, die dorthin geflohen ist und die hat sich in Idamante verguckt. Also Neptun muss das Ganze klären. Wo stehen Sie denn da im Bühnenbild?
Ja, wir haben ein bisschen rumexperimentiert. Also Herr Dubrowski, Ruben Dubrowski, wollte es gerne ein bisschen sphärisch und indirekt haben im Klang. Und da sind wir dann nach verschiedenen Probiermöglichkeiten darauf gekommen, dass ich auf einem Treppenaufgang zum Publikum stehe, mit einem Trichter, zur Seite singe. Und das Bläserquintett steht ebenfalls an der Seite, sodass ich in deren Richtung singe. Und das mischt sich, glaube ich, soweit ich es jetzt gehört habe, ich selber kriege es natürlich nicht mit, aber im Saal mischt es sich ganz gut und es gibt einen Effekt, dass es etwas indirekter wird. Und
also der Gott steht sozusagen über den singenden Menschen nochmal mit einem eigenen sphärischen Klang, wie Sie es eben beschrieben haben. Die Proben sind in der Endphase. Wie sehen denn diese Liebeskandidaten auf der Bühne aus, Idamante, Ilia, Elektra, wie heutige Menschen gekleidet oder wie das sagen Personal aus der Ilia und Odyssee?
Also diese Szene, wenn Idomeneo quasi strandet bzw. an Land kommt, da trägt er eine Militäruniform, ganz häutig.
Tarnflecken.
Genau, ja, mit Stahlhelm und allem drum und dran. Idamante hat einen schwarzen Anzug an, trägt eine schwarze Krawatte, also ein ganz klassischer schwarzer Anzug. Gerade haben wir ja schon Elektra gesehen, die trägt ein etwas ausladenderes Kleid, aber es ist jetzt auch nicht historisch, sondern es ist, würde sagen, so irgendwas so 50er, 60er Jahre vielleicht, so vom Stil her. Die Ilia ist auch relativ häutig gekleidet. Es hat wenig mit einer mythologischen Optik zu tun. Also wir sehen keine Toga und keine Götterbüsten irgendwie auf der Bühne. Ja,
genau. Genau, keine fließenden Gewänder, die irgendwie gebunden sind. Spielt denn das Kostüm eigentlich eine Rolle, wenn man sich als Sängerin oder Sänger in solche von der heutigen Wirklichkeit entlegenen Rollen hineinfühlen soll? Suchen Sie als Interpret überhaupt Vergleiche zu heutigen Realitäten oder reicht die Musik, um authentisch zu sein?
Also ich freue mich jedes Mal, je aufwendiger das Kostüm ist, also weil ich mag es sehr, mich in eine andere Rolle auch über die Optik reinzubegeben, weil es hilft mir unglaublich. Für mich ist das eine große Hilfe, wenn ich einen langen Mantel habe, wenn ich eine aufwendige Perücke habe, wenn man wirklich merkt, okay, jetzt verändere ich mich total. Und wenn man dann noch in die Maske geht und dann kriegt man noch irgendwie ein tolles Make-up und oder was völlig Absurdes. Manchmal kann das unglaublich hilfreich sein. Also das ist schon für mich ein Weg, mich einer Rolle zu nähern. Leider kommt es natürlich im Probenprozess immer so spät mit dem Kostüm. Das ist ja erst in den Endproben immer. Vorher hat man 5 Wochen lang in irgendwelchen Probenkostümen probiert, die das so ein bisschen andeuten sollen, aber es ist natürlich keine Maske da, keine Perücke da. Ich mag diesen Schritt sehr von diesem Anprobieren, zum wirklichen Kostüm anziehen und Maske aufgetragen bekommen, das ist ein ganz großer Schritt in der Entwicklung von einer Inszenierung. Und das hilft mir immer unglaublich, um noch einen Schritt weiter zu gehen.
Anna-Lucia Richter singt ja die Hauptrolle des Idamante, ursprünglich eine Kastratenrolle, jetzt eben eine Hosenrolle. Sie kennen sie persönlich?
Ja, wir haben zusammen angefangen zu studieren in Köln. Und zwar war sie damals Jungstudentin und ich war schon in meinem zweiten Studium. Also altersmäßig waren wir schon ein bisschen auseinander, aber wir waren, glaube ich, zumindest im gleichen Startsemester. Ja, genau.
Ist das was Besonderes, sich dann wiederzusehen in so einer Inszenierung? Freut man sich da?
Ich freue mich immer, wenn ich bekannte Gesichter wiedersehe, gerade wenn wir auch wir Kölner dann noch irgendwie uns nochmal wieder treffen. Aber die Musikerwelt und die Musikwelt ist klein, wenn man ehrlich ist. Natürlich ist es international und man kann viel unterwegs sein, aber man trifft sich doch immer mal wieder hier und da. Und das ist dann umso lustiger, wenn man sich dann nach Jahren auch wieder sieht. Und ich mag das sehr, dass man sich doch immer wieder begegnet auf dem Weg. Ja.
Sagt Lukas Singer aus dem Kölner Ensemble, er wird in Mozarts Idomeneo Gott Neptun seine Stimme liefern, in einem kurzen, aber entscheidenden Moment, wie wir gehört haben. Die Inszenierung übernimmt der Niederländer Floris Visser, der übrigens erstmals in Köln inszeniert. Die Leitung vor dem Gürzenich Orchester Köln hat Ruben Dubrovsky, der in Köln schon einen Giulio Cesare in Egitto geleitet hat. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.